Das ist eine interessante Frage, ist eine schwierige Frage auch, weil man der SED natürlich immer vorwirft, gerade in der Umweltpolitik völlig versagt zu haben, erst recht in den 80er Jahren. Das Desaster, wenn man sich das anschaut, gerade Halle, Leuna, Bitterfeld, die Ecke, ist davon ja stark gezeichnet gewesen. Es war ja ein ökologisches Fiasko tatsächlich in den 80er Jahren, wobei man der SED jetzt nicht unterstellen kann, dass sie das mit Absicht gemacht hat. Also das Problem der SED war eigentlich die Frage der Devisen. Also es fehlte quasi an Geld für Filteranlagen, es fehlte an Geld für Umweltschutz, für Katalysatoren, es fehlte an Geld für Forschung und Entwicklung in Umweltbelangen und so weiter. Es war aber im Prinzip, wie gesagt, kein böser Wille, sondern man legte einfach andere wirtschaftspolitische Prämissen. Es wurde halt gesagt, wir müssen den Sozialismus aufbauen, wir müssen den Kommunismus aufbauen. Ganz wichtig ist der Aufbau der Produktionsmittel unter Ulbricht und später dann unter Honecker die gute Versorgung der Bevölkerung mit billigen Wohnungen und mit Luxusgütern auch. Und auf diesem Weg wollte man die Leute motivieren, sich für den Aufbau des Sozialismus mehr zu engagieren. Und da gab es einfach nicht das Bedürfnis oder das die Meinung, dass man für den Umweltschutz jetzt Priorität einräumen sollte. Und jetzt erschienen quasi in den 70er Jahren im Westen dann die Berichte an den Club of Rome und andere Literatur, die sich mit Umweltfragen, mit Wachstum auseinandersetzte. Und da wurde halt gesagt, wir müssen zum Nullwachstum, die Expansion kann so nicht weitergehen. Es gibt einen Grundwiderspruch zwischen Mensch, zwischen Kapitalismus, zwischen Wachstum und der Endlichkeit der Ressourcen. Die SED reagierte darauf quasi damit, dass sie sagte, das ist westliche Ideologie, westliche Propaganda. Der Westen ist jetzt das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg in einer Wirtschaftskrise. Bei uns hingegen brummt der Laden und jetzt versuchen die uns quasi in dieser Nullwachstumsideologie moralisch unter Druck zu setzen und unser Wachstum abzuwürgen. Andererseits, wenn ich das vielleicht kurz noch ergänzen darf, war zumindest auf dem Papier die DDR, die SED, in Umweltfragen der BRD sogar voraus. Es gab bereits 1970 ein Landeskulturgesetz, es gab hehre Ziele, was den Umweltschutz betraf. Letzten Endes war es aber, wie eingangs erwähnt, so, dass einfach das Geld dafür fehlte, diese Ziele umzusetzen, dass die Fabriken eben, wenn sie ihre Pläne erfüllen wollten, sich keine Filteranlagen aus dem Westen kaufen konnten und so weiter. Und ja, im Prinzip wurde diese Umweltgeschichte zur geheimen Verschlusssache, wie man sagt. Also es gab beispielsweise auch die Umweltberichte, die waren dann bis 1974 öffentlich. Dann merkte man ab 74 so, man kriegt es nicht auf die Reihe. Dann wurde es bis 82 nur noch dem Ministerrat vorgelegt, also einem relativ erweiterten Regierungsgremium noch. Und ab 1982 war es tatsächlich so, dass nur noch Mielke, Mittag und Stoff diese Umweltberichte zu sehen bekamen, weil das, was darin stand, so desaströs war, dass man es nicht hätte veröffentlichen können.
Du hast es jetzt schon erwähnt, dass es sozusagen innerhalb der DDR auch diskutiert wurde, auch diese Berichte, die es im Westen gab, zum Beispiel der Bericht des Club of Rome. Und jetzt waren ja Rudolf Barrow, Wolfgang Harich und Robert Havemann eben auch alles drei Leute, die eine Kritik an der Umweltpolitik der DDR formuliert haben. Wie haben die denn diese Kritik formuliert?
Im Prinzip haben alle drei ja den Zugang zu dieser westlichen Literatur gehabt. Das hat natürlich nicht jeder DDR-Bürger, also über die Westmedien, wer zumindest Westmedien empfangen konnte, wurde das natürlich diskutiert. Und sie haben das halt aufgegriffen. Sie haben halt gesagt, dieser Industrialismus, den die SED-Führung da in der Wirtschaftspolitik betreibt, also den Ausbau der Industrie, der Schwerindustrie, dieses quasi Hinterherlaufen hinter dem Westen, dieses Überholen ohne einzuholen, wie es Ulbricht nannte, das kann nicht funktionieren, das wird die DDR niemals auf die Reihe kriegen, den Westen materiell zu überholen, und deshalb ist es im Prinzip notwendig, über dritte Wege, über Utopien nachzudenken, um eben quasi einen Sozialismus zu entwickeln oder einen Kommunismus zu entwickeln, der was ganz anderes ist als das, was die DDR versucht, die SED versucht, der eben eine wirkliche Alternative bieten würde, eben auch für westdeutsche Arbeiterinnen und Arbeiter attraktiv wäre, was die DDR ja nun in weitesten Teilen nicht war.
Also die drei waren sozusagen Leute, denen was vorgeschwebt ist, was sozusagen anders ist als die DDR, hast du jetzt gesagt. Jetzt ist es ja so, dass Baro, Harig und Havemann, dass das ja Leute sind, die durchaus von einem marxistischen Hintergrund auch ihre Kritik formuliert haben. Und du hattest jetzt gesagt, okay, die DDR, da wurde sozusagen diese Umweltproblematik, der Bericht des Club of Rome und so, das wurde sozusagen als westlich abgetan. Aber jetzt kamen die drei sozusagen mit ihrem marxistischen Hintergrund, wo man ja jetzt auch nicht so richtig sagen kann, okay, das ist jetzt westlich oder bürgerlich oder so. Wie ist denn die DDR mit der Kritik von Baro, Harig und Havemann umgegangen?
Also die drei verstanden sich als Marxisten. Ob sie tatsächlich welche waren, das müssen andere Leute beurteilen. Die SED war nicht der Meinung, dass es Marxisten sind. Andere Leute sind schon der Meinung, dass es Marxisten sind. Das war auch einer der Herangehensweisen der SED, um das zurückzuweisen. Es wurde quasi gesagt, wie gesagt, eingangs der Club of Rome-Bericht, die Berichte, das ist bürgerliche Ideologie, mit der man die DDR, mit der man den Osten, die Sowjetunion schaden will. Und wenn man das aufgreift, dann fällt man quasi auf diese bürgerliche Ideologie herein und im Prinzip konnte man damit diese ganzen Sachen offiziell auch vom Tisch wischen. Also es wurde halt dann, wie gesagt, darauf zurückgegangen, dass der Club of Rome halt bezahlt wird von der westlichen Autoindustrie, dass es da Verwicklungen gibt, dass die Industrie im Westen halt, wie gesagt, versucht, die aufkommende Konkurrenz im Osten, die erstarkende DDR-Wirtschaft, ebenso moralisch unter Druck zu setzen. Jedenfalls wurde dann halt gesagt, dass was Baro, Harig und Havemann vorschlagen, ist quasi zurückzuweisen, wobei das unterschiedlich war. Also im Prinzip Havemann galt sowieso schon seit 64 als Systemfeind, wenn man sich das anschaut. Ich habe mir die Akten angesehen, auch in der Stasi-Unterlagenbehörde. Da wurde halt alles versucht, um ihn mundtot zu machen. Seine Umweltbestrebungen wurden hingegen eigentlich ignoriert. Also die nahm selbst die SED nicht ernst, muss man sagen. Bei Baro spielte in der Alternative die Umweltfrage noch nicht die zentrale Rolle, die später dann bei Baro in der Bundesrepublik so wichtig wurde. Währenddessen es bei Harig nochmal anders war. Der Harig versuchte ja alles streng legalistisch zu machen. Er hat wirklich die SED und führende Funktionäre dann permanent mit Eingaben genervt, beispielsweise gegen FCKW in Spraydosen oder gegen Autos, gegen individuelle Motorisierung und so weiter. Und er hat dann auch diskutiert mit führenden Kadern und sie haben ihn halt irgendwie immer hingehalten, zurückgewiesen oder ihm gesagt, das ist nicht umsetzbar, was du dir hier vorstellst. Wenn wir das der Bevölkerung sagen, dann gibt es hier Revolutionen. Wir können den Leuten nicht verbieten, Auto zu fahren und westlichen Konsum anzustreben. Das war natürlich auch so ein Problem, was die DDR immer hatte, dass man quasi die Bundesrepublik und das westliche Werbefernsehen und westliche Zeitungen und so weiter in der DDR halt immer zur Verfügung hatte und dass es im Gegensatz zu anderen Ostblockstaaten auch keine Sprachbarriere gab. Also das ist im Prinzip die bundesdeutsche Lebenswelt, das bundesdeutsche Lebensideal, wie es zumindest im Werbefernsehen gezeigt und gezeichnet wurde, in die DDR hineinprojiziert wurde. Und die SED musste sich damit natürlich permanent auseinandersetzen. Und Umweltfragen waren da sicherlich schwierig zu vermitteln.
Also du hattest jetzt schon erwähnt, dass Harig da versucht hat, einen strengen legalistischen Weg zu gehen. Soweit ich weiß, hat er sich ja dann auch später sozusagen entschuldigt für seine Fehltritte. Wie war das denn bei Baro und Havemann? Sind die irgendwie dem Projekt der DDR verbunden geblieben oder was für Wege sind die dann gegangen?
Also man muss sagen, dass alle drei überzeugte DDR-Bürger waren. Also es ist, auch wenn es heute vielleicht anders dargestellt wird, so dass selbst auch ein Robert Havemann im Prinzip an der DDR hing, auch aus seiner Biografie heraus, dass er auch die Mauer noch gerechtfertigt hat, auch noch in späteren Jahren und vor allen Dingen auch gerechtfertigt hat, die Verstaatlichung der Produktionsmittel, also in der Vergesellschaftung war es ja noch nicht, aber zumindest die Verstaatlichung, dass man gesagt hat, das ist zumindest ein historischer Fortschritt gegenüber dem Westen, wo die Produktionsmittel quasi immer noch privat sind. Jetzt hat man sie zumindest schon mal in staatlicher Hand und wenn die Arbeiterklasse es jetzt noch schafft, quasi die zu übernehmen, dann ist der dritte Weg möglich, dann können wir das auf die Reihe kriegen. Und von daher hingen sie eigentlich an der DDR, wobei sie jetzt nicht so extrem an der DDR hingen, dass sie historisch für immer festschreiben wollten. Und sie haben auch über deutsche Wiedervereinigung nachgedacht, dann aber eben unter den Vorzeichen ein sozialistisches Deutschland in einer sozialistischen Welt quasi entmilitarisiert und entimperialisiert, wenn man so sagen will. Ja. Und ökologisch auf jeden Fall auch.
Ich würde gerne auch nochmal darauf eingehen, wie denn dieser dritte Weg ausgesehen hat, also wie sie sich den vorgestellt haben. Da würde ich gern erstmal gesondert auf Wolfgang Harich eingehen, was daran liegt, dass ich selbst jetzt Barrow und Havemann gar nicht so gut kenne, aber bei Harich habe ich tatsächlich schon mal reingelesen in sein Buch Kommunismus ohne Wachstum und ich fand das bei diesem Buch tatsächlich erstmal sehr interessant, wie Harich da versucht, das ökologische Problem mit marxistischen Kategorien zu fassen und ich finde, man kriegt da auch wirklich das Gefühl, dass er das halt sehr ernst nimmt und dann auch guckt, okay, also vielleicht muss ich bestimmte Voraussetzungen, die ich bisher hatte, tatsächlich neu überdenken, aber ich habe mich dann doch gefragt, ob der Ansatz von Harich wirklich progressiv ist, also weil um die Umweltprobleme in den Griff zu kriegen, da schwebt ihm ja so eine Art asketische Verteilungsdiktatur vor, also das Problem soll bei Harich doch dann eher von oben in einer ziemlich hierarchischen Weise gelöst werden. Wie würdest du das denn beurteilen?
Ja, genau so. Also es ist definitiv von oben gedacht. Er hat das Buch auch, das hat er später dann zugegeben, oder was heißt zugegeben, aber nach 1990 hat er dieses Buch ja sowieso quasi zurückgenommen und hat es damit begründet, dass es historisch eben 1975 als quasi Denkentwurf oder als ja Politikberatung gerichtet war an Honecker und an Brezhnev, dass er eben ihnen sagen wollte, wie es laufen soll, quasi, dass man eben von oben top-down als kommunistische Partei diesen ökologischen Wandel, diesen Umbau zur Ökodiktatur, zum Ökostalinismus, wie ihm vorgeworfen wurde, wo ich aber widersprechen würde, ich würde eher, naja, sagen wir mal, einen Ökoleninismus bezeichnen, weil der schon auf quasi Terror setzte, aber nicht wie im Stalinismus auf willkürlichen Terror, sondern eben auf quasi Terror in Form von Zwangsumerziehung von der Bevölkerung weg vom Konsum hin zu ökologischem Denken. Also er wollte quasi Entziehungskuren vom Konsum durchsetzen. Also es ist natürlich alles aus heutiger Sicht, auch schon aus damaliger Sicht, ziemlich weltfremd, dafür die Leute begeistern zu können. Andererseits hat er natürlich quasi den Widerspruch oder die Widersprüche einfach zu Ende gedacht oder weitergedacht, als man es in heutigen Konzepten wie Green New Deal und so weiter hat, wo da halt gesagt wird, ja, Kapitalismus und Wachstum, das lässt sich irgendwie schon und Umwelt alles irgendwie miteinander verbinden und kriegen wir schon hin mit ein bisschen technologischen Wandel und so weiter. Er hat es halt anders gedacht und das sagte halt mit Kapitalismus, mit Wachstum ist das überhaupt nicht machbar und entwarf dann eine ökologische Weltdiktatur nach realsozialistischem Vorbild, aber wie gesagt auf globalem Niveau. Barrow und Havemann waren dann anders, also gerade Havemann hat ihn da strikt zurückgewiesen, hat gesagt, das geht gar nicht. Also die drei waren sich sowieso nicht so grün untereinander, gerade Harich und Havemann konnten eigentlich gar nicht miteinander. Und ja, Havemann hat es komplett zurückgewiesen und über Havemann hat man im Prinzip, ja, ich sag mal, eine grüne, anarcho-kommunistische Öko-Utopie von unten. Und ja, bei ihm sind im Prinzip die Widersprüche zwischen Wachstum, zwischen Produktionsweise und der Gesellschaft dadurch gelöst, dass das alles über Technik gehandhabt wird. Also da gibt es kleine Kraftwerke an jedem Haus und da gibt es große Produktionsanlagen, die automatisch gesteuert funktionieren und so weiter und so fort. Und er ist natürlich sehr technikgläubig, aber er ist selber auch Naturwissenschaftler und dachte halt, dass alles, was dann groß an Widerspruch zwischen ja, materiellen Bedürfnissen, zwischen Produktion und Natur auftreten würde, dass dann eben das alles technisch zu lösen wäre.
Klingt ja sogar ein bisschen wie bei Oscar Wilde, der hat ja auch so eine Vorstellung, dass jeder dann sein eigenes Kraftwerk am Haus hat.
Ja, genau, ja, ja, es sind auch viele Anleihen zu alten Utopien, also man fühlt sich auch an Kropotkin erinnert und teilweise auch Bellamy und Morris, also diese ökologischen oder dieser, ja, Klassiker der sozialistischen Utopie, die um 1900 oder im 19. Jahrhundert entstanden sind, da gibt es etliche Bezüge. Man hat auch utopiegeschichtlich viele Bezüge zu westlichen Utopien, also gerade zu Kallenbachs Ökotopia, was auch in dieser Zeit entstand. Bei den westlichen Utopien, die in den 70er Jahren entstanden sind, handelt sich allerdings nicht mehr um, man sagt, eine Utopieforschung, utopische, also widerspruchsfreie Entwürfe, sondern bei diesen westlichen Utopien wird halt immer das eigene Scheitern mitgedacht. Das sind relativ fragile Gebilde, die eben sich mit den Widersprüchen, die eben auch in so einer utopischen Gesellschaft auftreten könnten, auseinandersetzen, die ihr eigenes Scheitern mitdenken und die quasi die utopische Gesellschaft, die dann entstehen würde, immer als fragiles Gebilde, als immer ewiges Ringen, dass es nicht kollabiert, dass es eben als Kommune, Projekt oder wie auch immer erhalten bleibt, dass das eben mit viel Arbeit verbunden ist und das hat man bei den drei DDR-Exponenten eigentlich nicht. Also sie machen dann quasi Entwürfe, wo sie sagen, ja, das wird sich dann im konkreten Fall schon irgendwie einpegeln. Beziehungsweise bei Habich, das macht dann halt die Partei. Bei Barrow hat man das auch, der hat so ein Mittelding. Also, da auch hält er quasi eigentlich leninistisch an so einem avantgardistischen Bund der Kommunisten fest, dass Intellektuelle sind, die die Transformation bewältigen sollen. Es gibt aber auch ganz viele Räte und Gewaltenverschränkungsmechanismen, die eben ja verhindern sollen, dass es zu einer Diktatur kommt. Aber im Prinzip, was die konkreten utopischen Gefahren und Widersprüche dann betrifft, da sind alle drei im Wagen.
Wenn man jetzt Habich, Barrow und Havemann wieder aufgreift, dann ist das ja sicherlich jetzt nicht einfach ein bloßes Interesse an einem Stück DDR-Geschichte, sondern ich gehe mal davon aus, dass du den dreien auch eine gewisse aktuelle Geltung zusprechen würdest. Und du hältst ja auch den Vortrag im Rahmen einer Veranstaltungsreihe, ja, wo es um Utopien geht. Deshalb die Frage, was kann man mit Barrow, Habich und Havemann heute noch anfangen?
Also grundsätzlich, also ich fange mal ganz von vorn an. Ich habe in Halle Politikwissenschaft studiert von 1999 bis 2006 und war dann im Institut für Politikwissenschaft bei Professor Richard Sage, renommierten Politikwissenschaftler, und ist im Prinzip auch mein Doktorvater. Also ich habe bei ihm promoviert über diese Arbeit, und die Utopieforschung hat mich interessiert. Mich hat gleichzeitig auch die DDR interessiert und Wachstumsfragen auch. Und da kam ich dann früher oder später auch auf dieses Thema. Und als ich die Bücher dann gelesen habe und nach entdeckt habe, und es gab auch Leute wie Andreas Heyer beispielsweise, der mich dann auf den Habich hingewiesen hat und so, und dann habe ich mir das vorgenommen und habe dann halt gesehen, ja, das sind eigentlich utopische Entwürfe, aber die Fragen, die daran aufgezeigt werden, wenn man den DDR-Mantel einfach mal entfernt und auf den Kern schaut, dann haben wir die heute noch. Also man hat auch visionäre Sachen, Barrow beschreibt beispielsweise schon so eine Art Internet, ja, man hat Habermann, der im Prinzip ja auch sowas wie Streaming beschreibt, wenn er halt sagt, man sie sitzen in der Wohnung und da ist ein Teleschirm und dann bestellt man einen Film oder ein Lied per Tastatureingabe und dann kann man sich das anschauen. Das beschreibt er halt 1980. Also es ist relativ schon faszinierend teilweise, die Sachen, wie sie eben Ende der 70er Jahre da geschrieben worden sind, dass sie eben heute jetzt auch real geworden sind, andere Sachen eben auch nicht. Aber ich sag mal, die Widersprüche, die da grundsätzlich behandelt werden oder die versucht werden, utopisch aufzulösen, ob das jetzt militärische Konflikte sind oder Kriege, die Nord-Süd-Problematik wird ja diskutiert, der Welthunger, der Klimawandel, was damit zusammenhängt, auch die immer weiter fortschreitende Ressourcenverknappung und so weiter, das sind ja im Prinzip Fragen, die, na, ich will nicht sagen zeitlos sind, aber die 1980 existiert haben und die heute eigentlich, ja, noch schlimmer sind, also sich verschärft haben als Widerspruch. Also von daher sind die Schriften, wenn man das betrachtet, zumindest als Inspiration noch aktuell. Wie viel man jetzt im Einzelnen damit anfangen kann und ob man da persönlich was daraus ziehen kann oder wie auch immer, das bleibt dann letzten Endes der Leserin und dem Leser überlassen. Ich habe das ja im Prinzip auch quasi im Rahmen der Dissertation verwissenschaftlicht, verwissenschaftlichen müssen. Man hat natürlich diese Methodik in einer Dissertation, dass man eben Vergleichsraster hat, dass man es vergleichen muss, dass man strukturieren muss, aber man kann die Bücher natürlich auch unabhängig davon lesen und diskutieren und schauen, was man für sich da heute noch rausziehen kann.
Genau, und darüber kann man ja dann morgen Abend auch bei dem Vortrag dann sicherlich ins Gespräch kommen und darüber diskutieren. Als abschließende Frage, wie wird denn der Vortrag morgen ablaufen? Was hast du denn dir vorgenommen für den morgigen Abend?
Also ich habe ähnliche Vorträge ja bereits in Berlin gehalten und in Dresden und anderen Orten noch. Und es war meistens so, dass ich ja etwa eine Dreiviertelstunde gesprochen habe und danach haben wir so eine Stunde lang diskutiert. Es ist meistens, wenn ich irgendwo aufgetreten bin, interessant gewesen, mit dem Publikum zu sprechen, weil natürlich gerade auch in den sogenannten neuen Bundesländern viele Zeitzeugen dann noch leben, noch vorbeikommen, die Barrow persönlich noch erlebt haben oder manche sogar noch Habermann, viele haben Habich auch noch erlebt, sich dann auszutauschen und da noch drüber zu sprechen, aber halt auch quasi im Vortrag selbst Sachen zu thematisieren, wie eben die Utopie-Geschichte, wie man die Bücher da einordnen kann, wo sie herkommen, wie sie im Kontext in diesem Club of Rome mit der westlichen Diskussion zu verorten sind und ja auch das Leben oder die Konflikte zwischen den drei Autoren nochmal unter die Lupe zu nehmen. Und genau, das zu diskutieren und eben auch die Aktualität zu diskutieren, die heutigen Umweltfragen und auch die heutigen Organisations- und Transformationsfragen dann vielleicht im Gespräch zu beleuchten. Also ich glaube, Universallösungen oder ganzheitliche utopische Entwürfe, wie sie die drei vorgelegt haben, das ist heute auch wahrscheinlich aufgrund der Komplexität der Welt nicht mehr möglich. Und ich glaube, es ist auch nicht unbedingt erstrebenswert, aber über die Widersprüche zu diskutieren, um dann vielleicht für sich persönlich oder für größere Zusammenhänge etwas mitzunehmen, das ist und bleibt interessant.